zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Wir haben eine Stunde Zeit zum Diskutieren. Ich setze mich mal hier an die Seite des Tisches, damit ich Sie alle im Blick habe. Genau, ich würde tatsächlich mit Ihnen, Frau Kier, anfangen, weil Sie noch keinen eigenen Vortrag hatten. Und ich habe Sie kennengelernt als Expertin für das 19. Jahrhundert. Dieser historisierende Stilmix aus dem 19. Jahrhundert. Wir haben ja gerade gemerkt, wie durch die Romantik plötzlich die Gotik wieder zu Ehren kam. Später ist es so, dass quasi alle Stilepochen, die mal da waren, kopiert, weitergedacht oder auch wild miteinander kombiniert werden können. Dieser Stilmix des 19. Jahrhunderts wurde ja lange Zeit gar nicht so richtig als eigene Epoche wahrgenommen und auch gar nicht so sehr im eigenen Wert erkannt. Also wenn Frau Schock-Werner gerade gezeigt hat, welche Qualität auch hinter diesen Malereien steht, ich glaube, in Köln hat man noch nach dem Zweiten Weltkrieg auch einfach Dinge abgeschlagen, die nur 19. waren. Meine Frage an Sie, wann ist Ihnen in Ihrer Berufs- und Ausbildungsbiografie eigentlich bewusst geworden, dass das Kunst ist, also dass das nicht weg kann, sondern dass das einen eigenen Wert hat, obwohl es nur historistisch ist?
Das ist eigentlich relativ einfach erklärt. 1968 gab es die Studentenrevolution und das, womit man die Älteren ärgern konnte, war eine Begeisterung fürs 19. Jahrhundert zu entwickeln. Und das war letztlich irgendwo die Grundlage. Nein, ernstlich war es tatsächlich so, dass die Begeisterung fürs 19. Jahrhundert entstanden ist aus den Hausbesetzungen in Frankfurt. Und dass es zunächst mal darum ging, dass es um Wohnraum in der Zeit ging und abgerissen wurde, neu gebaut wurde. Und die Kunstgeschichte hat dann erst hingeguckt. Ein ganz wesentlicher Punkt war die Olympischen Spiele in München, die Vorbereitung der Olympischen Spiele in München, wo man, um die Stadt ein bisschen netter zu machen, die im 19. Jahrhundert Häuser angefärbelt hat, ganz wild angefärbelt hat. Und da kam tatsächlich sozusagen die Qualität der Architektur raus. Es geht auch nicht um Stilmix, da darf ich Sie noch mal kurz rückwirkend auf Ihre Beteiligung an meinen Seminaren verbessern. Historismus ist ein tatsächlich völlig eigener Stil. Und ein Rückgriff klarerweise bedeutet Historismus immer Rückgriff auf vorherige Epochen. Wir sprechen eben vom 19. Jahrhundert speziell als Historismus. Es gab dies natürlich immer. Wenn Michelangelo Säulen verwendet, sprechen wir eben nicht von Historismus, sondern von Renaissance. Aber dies nur ganz kurz. Zu dem Thema, das wir jetzt heute haben, und wo wir diese drei fantastischen Vorträge gehört haben. Ich liebe das, bei solchen Vortragsveranstaltungen dabei zu sein, weil man unendlich viel lernt und weil die Kolleginnen und Kollegen Dinge dann nochmal neu interpretieren, die man vielleicht irgendwie schon selber kann, vielleicht auch selber irgendwo verwendet hat und man einen neuen Blick bekommt. Also das war schon, würde ich sagen, allererste Sahne heute Morgen. Von den dreien. Ich darf vielleicht eine ganz kleine Ergänzung machen, vielleicht auch noch zwei oder drei, dass die Neugotik ist als deutscher Stil bezeichnet worden, sicherlich ausgelöst oder ganz besonders ausgelöst durch Goethes Besuch in Straßburg. Er erwartete, es gibt diese berühmte Stelle, ein krausbortiges Ungeheuer, vor der Besichtigung des Straßburger Doms und war dann fasziniert. Und er hat letztlich durch seine Beschreibung dieses Besuchs des Straßburger Doms die Gotik als deutsch bezeichnet. Und dies blieb sozusagen auch, Frau von Möllendorf hat das ja auch für Frankreich nochmal bestätigt, dass man dies zunächst nicht hinterfragt hat. Als es dann darum ging, als man 1813 die Franzosen in der Völkerschlacht von Leipzig besiegt hat, ein Befreiungsdenkmal zu bauen, entwarf Schinkel einen riesigen neugotischen Dom, und zwar für den Leipziger Platz. Der Leipziger Platz ist das Oktogon, jener oktogonale Platz der Barockzeit, der dann eben umbenannt wurde in Leipziger Platz nach der Völkerschlacht von Leipzig. Und dort sollte ein großer neugotischer Dom als Denkmal der Befreiungskriege in dem deutschen Stil der Gotik gebaut werden. Schinkel entwarf diesen, es wäre ein Riesenbauwerk geworden. Wenn Sie den Leipziger Platz kennen, er ist ja nicht sehr klein, direkt hinterm Potsdamer Platz. Gut, und Friedrich Wilhelm III., dem war das letztlich zu teuer. Das wäre ein sehr teures Befreiungsdenkmal geworden. Und dann ist er letztlich auf diese Begeisterung, die es bereits in Köln gab, ist das sozusagen umgelenkt worden. Das Nationaldenkmal unter Beteiligung von Görres und allen, die eben sagten, wir haben ja einen Dom, den wollen wir fertig bauen. Und das ist das Nationaldenkmal. Und der Weiterbau des Kölner Domes ist eben in diesem Sinn als Nationaldenkmal geplant worden, gedacht worden. Und das Interessante ist, das hat ja auch Frau von Möllendorf dann ausgeführt, dass man natürlich forschungsmäßig festgestellt hat, dass die Gotik französisch ist, aber es sollte ja ein deutsches Nationaldenkmal sein. Also hat man die entsprechende Veröffentlichung auf die Zeit nach der Grundsteinlegung für den Weiterbau des Domes dann geschoben. Also man wusste bereits, Reichensperger kannte das schon, diese französischen Forschungen. Reichensperger ist derjenige, der eben den Dom dann oder diese Grundsteinlegung ganz wesentlich initiiert hat und begleitet hat. Und es ist dann eben diese französische Forschung erst nach der Grundsteinlegung veröffentlicht worden. Und seither können wir eben vollen Gewissens sagen, es ist ein französischer Stil oder ein in Frankreich entstandener, entwickelter Stil. Aber das Nationaldenkmal wurde eben gebaut. Und eines der wichtigsten Dinge dafür ist gewesen, dass der preußische König eine Lotterie genehmigte zur Finanzierung. Und das Schöne ist, dass es diese Lotterie immer noch gibt, dass ja Nordrhein-Westfalen dann, als 1945 Preußen zu Ende war, das übernommen hat. Und es ist für den Kölner Dom immer noch die Lotterie zuständig, das läuft über den Zentraldombauverein. Der redet nicht so gerne darüber, dass die Hauptmittel des Zentraldombauvereins über die Lotterie kommen, weil es natürlich ganz wichtig ist, dass möglichst viele Leute Mitglied sind im Dombauverein. Insoweit, sobald sie es noch nicht sind, werden sie es, es lohnt sich. Und es hat auch immer noch die 20 oder ist inzwischen 30 Euro.
Ja, 20 Euro.
Immer noch 20 Jahre Euro Jahresbeitrag. Das ist, denke ich, ganz wichtig und hat auch für den Erfolg natürlich ganz wesentlich zu tun. Ich weiß das mit der Lotterie deswegen ganz gut, weil ich ja den Förderverein Romanische Kirchen gegründet habe und mich bemüht habe, auch in diese Lotterie reinzukommen. Und da hieß es, nein, das ist nur...
Ich weiß noch, dass Sie uns damals erklärt haben, man denkt immer, die Losbude steht da natürlich, weil der Dom da ist, aber es ist umgekehrt. Also der Dom steht eigentlich nur da, weil es diese Lotterie gibt, die Mittel dafür. Ich möchte an der Stelle vielleicht das Mikrofon, Frau Kiermann, an Frau Schock-Werner weitergeben, weil das ist genau, finde ich, jetzt die spannende Frage. Also wir haben gehört, da ist die Idee eines Nationaldenkmals von Berlin nach Köln geschwappt und hat quasi den entscheidenden Push gegeben, um dieses Projekt tatsächlich dann auch in die Phase der Verwirklichung zu überführen. Meine Frage ist da jetzt tatsächlich, wenn da so ein Impuls kommt, der völlig quer steht zur Vorgeschichte, zur bisherigen Nutzung, zur ursprünglichen Nutzung, auch zum ursprünglichen Träger, das muss ja konfliktiv gewesen sein. Also wie stark gab es Widerstand gegen diese Vereinnahmung einer Kirche durch eine nationale Bewegung? Haben das die Macher des Projekts eigentlich reflektiert? Und ich möchte fragen noch, wie ist eigentlich die Kirche wieder reingekommen? Heute ist ja der Bischof in der Kirche zu Hause, als wäre nichts gewesen.
Nee, der Bischof ist nicht zu Hause.
Na, aber er tritt dort auf.
Er tritt dort auf, ja. Also tatsächlich spielt erstmal, wobei das nicht ganz, die Franzosen haben ja das Bistum Köln aufgelöst. Und die Kölner hatten immer Schwierigkeiten mit ihren Bischöfen, das ist bekannt. Aber dass jemand anders die wegschubste, das war dann auch nicht richtig. Also die Wiedergewinnung des Bistums war tatsächlich ein Antrieb zur Domvollendung. Ich meine, wie immer ist alles viel komplizierter als das ich. Und die Anfänger, also Bossaré und Bertram und ja, Görres ist schon der Nationalist, aber die Kölner Kaufleute, die hatten eigentlich tatsächlich sozusagen den Kulturansatz, den Dom zu vollenden. Und dann kam eben der Görres, der sagte, ja, das ist sozusagen unvollendet, wie die deutsche Nation ist auch der Dom. Und dann kam der Nationalgedanke dazu. Und das Dritte war tatsächlich, wir wollen unser Bistum wieder haben. Und diese drei Komponenten kommen tatsächlich zusammen, wobei dann, wie gesagt, das weder bei der Grundsteinlegung noch durch der Vollendung der jeweilige Bischof da war, weil die nun gerade in Haft oder im Ausland zahlen, ist sozusagen schon bezeichnend, aber tatsächlich hat das Domkapitel, ich habe es versucht bei dem Fensterprogramm der Glasfenster, bei der Beurteilung der Kultur, da hat die Geistlichkeit schon mitgewirkt, aber man muss sich, das ist ja in Bayern einfach, da war der Herrscher und die Stadt hatten die gleichen Religionen, das ist in Köln sehr viel komplizierter und das evangelische Preußen hatte mit dem katholischen Köln schon diverse Schwierigkeiten, auch mentalitätsmäßig liegen da ja Welten dazwischen. Und aber sozusagen so, also ausschlaggebend war die Kirche nicht, aber so ganz draußen war sie auch nicht. Und am Schluss hat sie dann doch auch noch mitgespielt, auch wenn Baudry dem Kaiser nicht entgegenkam, was durchaus missbilligend gesehen wurde.
Ich denke, man muss dann eines vor allem noch sehen. Die Dombaumeister waren preußische Staatsbeamte bis 1945. Solange Preußen existierte, waren die Dombaumeister von Preußen gestellt. Preußische mussten evangelisch natürlich sein. Und erst nach 1945 ist der Dombaumeister katholisch, muss katholisch sein. Also ich weiß nicht, ob es...
Muss?
Ja, muss jetzt. Also das spielte schon eine riesige Rolle. Nein, es muss alles am Dom katholisch sein. Das ist in allen Ausschreibungen drinnen. Ich weiß das, weil ich, nachdem ich promoviert wurde, mal versucht habe, das Dombauarchiv zu leiten. In der Nachfolge von Herrn Rode. Und dann war eben in der Ausschreibung römisch-katholisch und ich dachte, nee, dafür wirst du jetzt nicht katholisch. Du wirst schon noch irgendwo anders unterkommen. Und das ist sozusagen 45 erster Bruch. Das heißt also, der Dom ist zunächst mal tatsächlich von der preußischen Bauverwaltung gebaut worden. Das muss man sich sozusagen auf der Zunge zergehen lassen. Und vielleicht noch eine kleine Bemerkung. Frau Schock-Werner hat ja auch erwähnt, dass Schinkel sich vorstellen konnte, den Dom ohne das Strebeberg zu bauen. Da wird immer darauf verwiesen, dass dies finanzielle Hintergründe bei Schinkel hatte. Ich persönlich glaube, dass Schinkel ist durch und durch Klassizist gewesen.
Der fand das zu gut.
Und der fand das doch ein bisschen zu aufwendig. Wenn Sie mal nach Remagen gehen und dort die Kirche sich angucken, dann haben Sie eine ohne dieses Strebewerk und da tatsächlich sozusagen die klassizistische Neugotik. Das war, was Schinkel tatsächlich vorschwebte.
Auch noch eine ganz kleine Ergänzung. Auch in England gilt ja die Gotik als nationaler Stil, nicht nur Houses of Parliament. Auch in Spanien, zumindest Barcelona, Catalonia, gilt die Gotik als nationaler Stil, bis sie alle drauf kamen, dass eigentlich das weder Spanisch noch Englisch, Deutsch war, sondern Französisch.
Dann würde ich jetzt gerne Herrn Ditscheid fragen, nochmal zu der Situation hier in Regensburg. Also wir haben es gerade schon gehört, das war deutlich einvernehmlicher, weil einfach weniger gegenläufige Ideen zusammenkamen, um das Projekt der Erneuerung des Domes im 19. Jahrhundert umzusetzen. Heißt das tatsächlich hier in der Stadtgesellschaft und auch in Bayern insgesamt, war Friede, Freude, Eierkuchen, oder gab es hier auf einer kleineren Ebene im Detail doch auch Linien, Bruchlinien, an denen man eine ähnliche Konfliktlage zwischen quasi dem herrscherlichen Interesse und dem religiösen Interesse und vielleicht auch dem bürgerschaftlichen Interesse erkennen konnte?
Also, wenn man ausgeht von der Aufgabe des Nationaldenkmals, tut sich ja wirklich in Regensburg etwas ganz Entscheidendes mit Vorbildcharakter für Deutschland und darüber hinaus. Denn man muss sich ja klar machen, die Walhalla geht voraus. Und die Walhalla ist die exakteste erste reine Kopie nach dem Parthenon. Und diese Perspektive, Griechenland ins Spiel zu bringen, kulturell, ist ja bei den Bayern so perfekt aufgegangen, dass der Sohn Otto ja König, zum gewählten König von Griechenland wurde und von den Griechen gewählt wurde. Also das war geradezu prophetisch.
Und dann hat man Athen im Stile des bayerischen Klassizismus aufgebaut.
Ja. Ja, und insofern muss man trennen Nationaldenkmal profaner Art und sakraler Art. Und deswegen ist der Dom so wichtig, weil der eben die Nationalität aus der sakralen Sphäre sieht. Und mir ist durch Zufall ein Text in die Hand gekommen, wo ein romantischer Dichter um 1840, der hier in Regensburg Domdechant war, der beschreibt das Baugeschehen in Regensburg und spielt die Walhalla gegen den Dom aus und sagt, die Walhalla, der Odin mit seinen verrückten germanischen Göttern, die können uns doch gestohlen bleiben. Der wahre Gott ist nun mal der Christengott und nichts anderes. Keine Alternative. Und so klipp und klar habe ich das vorher aber auch noch nie gefunden.
Klingt ein bisschen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, die Nationfrage, und das Religiöse bleibt bei sich. Also hat es die Walhalla im Grunde ermöglicht, da auch eine Trennung der Sphären vorzunehmen.
Melchior Diepenbrock heißt der gute Mann, und sein schriftliches Werk finden Sie im digitalen Medienzentrum von München. Die haben die Schriften gesammelt und seien Sie froh, dass ich sie heute Morgen gar nicht mehr ausdrucken konnte. Sonst hätte es noch länger gedauert. Aber es ist einfach hinreißend, wie der Diepenbrock auch Bezug nimmt auf den Dom, den Regensburger Dom, und davon spricht, dass die christliche Kirche auf den Schultern der Apostel errichtet sei. Und da hat er garantiert, er spricht nämlich auch vom Eckstein, das Schlagwort ist ja heute auch gefallen, er spricht von einem Eckstein. Und wenn ich mir die Fassade des Regensburger Doms ansehe, haben die Bauhistoriker ja herausbekommen, dass dieses Hauptportal mit seinem Vorbau, der ja ganz eigentümlich ist und Dreiecksform hat, der kommt nachträglich, nachdem eine gute, hohe Stiftung greifbar war, wo man wieder sich was Neues überlegen konnte. Und dieser Freipfeiler, der sozusagen aus der Kirche herausspringt und auf den Platz geht, da versammeln sich ja die Apostel drumherum, und der Trümmerpfeiler, der eigentlich für Maria bestellt und bestimmt war, der muss seinen Platz für Petrus machen.
Mhm. Und König Ludwig selber ist zum Schluss Stein geworden, haben wir vorhin gehört. Ja. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt gerne nochmal dasselbe Thema im Grunde auch auf Notre Dame und auf die jüngste Sanierung dort anwenden. Da haben wir also wirklich einen säkularen Staat, strikt säkular, mit einem säkularen Präsidenten. Aber wir haben eine Kirche, und man hat ja bei der Einführung gesehen, dass tatsächlich der Klerus prominent vertreten war. Also ich weiß gar nicht, ob irgendwelche Laien in der Kirche waren, bei den vielen 100 Gewändern, die man da sah. Gab es da auch, wurde da auch sichtbar, dass es hier eigentlich eigentlich zwei sich überlagernde Interessen gibt. Gab es da eine Konfliktlinie, die sichtbar war? Und vielleicht auch davon abgeleitet, welches Benefit hat sich eigentlich Macron konkret von dieser Aktion versprochen? Warum ist er damit so viel Energie und auch mit sich als Persönlichkeit reingegangen und ist das aufgegangen? Hat er das gekriegt, was er damit bezwecken wollte?
Also in Frankreich ist die Situation insgesamt ein ganz kleines bisschen anders als in Deutschland, weil wo, wie wir gerade eben gesehen haben, quasi ja so ein Gegensatz aus Staat und Kirche besteht, besteht der in Frankreich nicht so sehr. Also erstens sind die Gebäude Staatsbesitz seit der Französischen Revolution und der Auflösung der Kirche, aber mit dem Konkordat 1802 durch Napoleon Bonaparte gibt es so etwas wie eine Staatsreligion. Also das ist sagenhaft, was Napoleon da macht, weil er quasi die Kirche oder mit der Rückkehr der Kirche auf der einen Seite Religion wieder erlaubt und die Benutzung der Gebäude auch wieder der Kirche überstellt. Gleichzeitig nimmt er sich das Recht heraus, quasi das Personal zu bestimmen. Also die Investitur wird noch von der Kirche vorgenommen, aber wer sozusagen kirchlicher Würdenträger wird, das bestimmt Napoleon Bonaparte. Und er lässt sogar alteingesessene lateinischsprachige Gebete dahingehend umdichten, indem zum Beispiel Gott schütze das Volk oder Gott schütze das Land umgedichtet wird zu Gott schütze unseren ersten Konsul. Und in dem Moment, wo er sich selber zum Kaiser gekrönt hat, heißt es dann Gott schütze unseren Konsul Bonaparte und als nächstes dann Gott schütze unseren Kaiser Napoleon. Also da wird ganz, ganz klar quasi eine Staatsreligion inszeniert. Und Napoleon erfindet auch einen heiligen Napoleon, der dann zufälligerweise seinen Feiertag gleichzeitig mit Maria Himmelfahrt und natürlich dem Geburtstag des Kaisers hat. Das ist alles am 15. August. Und da gibt es riesige Prozessionen, wo halt ein Heiliger gefeiert wird an einem der wichtigsten kirchlichen Feste, nämlich Maria Himmelfahrt, und dann auch noch zufälligerweise halt der Geburtstag von dem gleichnamigen Kaiser. Also das ist eine riesige Staatsinszenierung quasi schon von jeher, und damit haben wir natürlich eine gewisse Tradition.
Aber es ist natürlich eine Weile her und jetzt nicht das der Untergrund, auf den Macron mit dem aktuellen Projekt aufsatteln konnte. Deshalb sehr gerne und dann gerne auch Frau Schock-Werner gleich im Anschluss.
Also ich will damit sagen, dass es sozusagen eine gewisse Form von staatlicher Inszenierung des Religiösen in Frankreich gibt. Genau, seit Napoleon quasi schon da seiend. Und Macron hat das, also Macron ist jemand, der versteht Bilder und der versteht Ikonografien und Zeichen. Und der hat das ganz klar gesehen, dass quasi die Fertigstellung während seiner Amtsperiode natürlich auch das ist, womit er sich dann ins Gedächtnis der Geschichte einschreiben wird. Er ist der Präsident, der diesen Bau gerettet hat. Und auch, also wir haben beim Mittagessen auch kurz darüber geredet, auch dass der Einzug bei der Eröffnung der Olympiade über die Seine erfolgte, war natürlich etwas, was ganz absichtlich an Notre-Dame vorbeiführte. Und damit war dieses Gebäude wieder in Sicht. Also
konnte es ihm relativ egal sein, wer alles auf der Gästeliste der Einführung steht. Es wurde ihm sowieso zugeschrieben
komplett,
im Grunde.
Komplett, ja, ja. Aber es ist, also es ist sozusagen sein Verdienst. Und das hat er ganz klar politisch inszeniert. Also, was übrigens jeder von den Staatschefs in Frankreich gemacht hat.
Und hat es ihm geholfen? Das war noch der dritte Teil.
Ja, das werden wir bei den nächsten Wahlen sehen. Ja. Nein, aber es gab tatsächlich am Ende diesen Konflikt. Nämlich, wer die Eröffnung gesehen hat, hat gesehen, dass der Bischof von Paris dreimal mit seinem grauenhaften Stab, das haben Sie jetzt nicht gehört, das war so ein Blinke-Ding, ganz dreimal ans Portal geklopft hat. Und das wollte Macron machen. Und dann hat der Bischof gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist eine Kirche und wenn jemand ans Portal klopft, dann ist das der Bischof und nicht der Staatspräsident. Da war plötzlich an diesem Detail, kam dieser wieder raus. Und dass die Kirche es geschafft hat, die Taufe hinter den Eingang zu setzen, das war auch noch mal so ein Konfliktpotenzial.
Da würde ich auch gerne dazu ergänzen wollen, dass zum Beispiel die französische Kultusministerin die Idee hatte nach der Eröffnung, dass man doch jetzt Notre Dame auch mit einem Eintritt belegen könnte. Also sie hielt 25 Euro Eintritt, um in die Kirche reinzukommen, für angemessen. Und das hat, wie man neudeutsch so schön sagt, einen unglaublichen Shitstorm hervorgeführt. Und da ist die Kirche auch wirklich auf die Barrikaden gegangen. Also das war für die ganz, ganz klar. Kirche ist quasi für jeden Gläubigen jederzeit zugänglich und das darf unter gar keinen Umständen mit Eintritt versehen werden. Aber es ist ein schönes Beispiel, wo man sieht, wie sozusagen der Staat auch da versucht hat, das für sich zu vereinnahmen.
Mhm. Also man sieht diese Bruchlinien an solchen Details dann schon. Ich habe noch mal eine ganz formale Frage aus der Denkmalpflege. Der Grundsatz, den ich gelernt habe im Studium, ist, das Original ist durch nichts zu ersetzen. Also was weg ist, ist weg. Und auch eine Kopie im Maßstab 1:1 am Originalschauplatz ist nicht dasselbe wie das Denkmal. Steht eigentlich die Restaurationsphase von 2020/25 oder jetzt ab 2019, steht die unter Denkmalschutz? Und wenn ja, wofür? Also für das, was wiederhergestellt wurde oder für den Geist, aus dem heraus in den 2020er Jahren in einem solchen Tempo das wiederhergestellt werden musste?
Also es ist richtig. Es ist ein Grundsatz der Denkmalpflege, dass etwas, was weg ist, nicht mehr wiederhergestellt werden soll. Es gibt natürlich sozusagen die Möglichkeit, über rhetorische Interpretation Dinge zurechtzurücken. Und vor allem gibt es sozusagen die Maxime, wenn etwas, was beschädigt ist, und die Kirche war ja auch nur beschädigt, sofort wieder aufgebaut wird, dann ist es in Ordnung. Das ist richtig. Also wenn die Wunde offen gehalten ist, beispielsweise das berühmte Beispiel der Frauenkirche in Dresden, wo an der Stelle ja nichts gebaut wurde, wo die evangelische Kirche den Trümmerhaufen zum Denkmal erklärt hat, um zu verhindern, dass dort gebaut wird, was die DDR ja eigentlich gerne wollte an der Stelle. Man hat also den Trümmerhaufen als Denkmal erklärt, als Kriegsmahnmal erklärt. Und deswegen war es durchaus möglich und gehörte auch sozusagen zur Vervollständigung der Silhouette der Stadt. Das war eben in Köln auch so, mit dem sofort beginnenden Wiederaufbau des Vierungsturmes von Groß St. Martin, der ja ähnlich beschädigt gewesen ist wie die Frauenkirche in Dresden. Also nicht ganz so, aber doch ziemlich stark. Also da ist sofort der Wille. Und dieser Wille sofort zum Wiederaufbau, und wir haben ja alle Macron gehört, ich glaube, das war auch sehr spontan von ihm. Ich glaube nicht, dass da in jeder Weise so eine intellektuelle Überlegung gewesen ist, sondern einfach zu sagen, und in 5 Jahren gibt es das wieder, ja? Und dafür mache ich alles. Ich würde gerne zu der Frage des Nationalen noch mal eine Anmerkung machen.
Sehr gerne, aber jetzt möchte ich gerne an das anknüpfen, was Sie gerade als Stichwort genannt haben, noch kurz vorher. Nämlich, Sie haben die Dresdner Frauenkirche genannt. Man könnte sicherlich auch aufs Berliner Stadtschloss rekurrieren. Also da war
Nein,
was mal weg.
Nein, Stadtschloss nicht, um Gottes Willen. Nein, da stand was und da stand ein sehr guter Bau, der Palast der Republik. Und um den haben wir gekämpft, vergeblich. Da ist tatsächlich der politische Asbest gefunden worden, weswegen man das...
Aber selbst im Fall der Frauenkirche, wo es ja, immerhin war es auch ein etabliertes Denkmal, also es war nicht ganz nichts, aber es war natürlich kein so qualitätvoller Bau und auch im Volk anerkannter Bau wie der Republikpalast. Aber auch da weiß ich noch, dass Sie damals sehr dagegen waren, weil Sie gesagt haben, das ist denkmalpflegerisch quasi egal. An anderen Stellen im Osten verfallen uns die Dorfkirchen, weil die Mittel fehlen. Also auch da war es, wenn ich es richtig sehe, war es aus Ihrer Sicht eine Fehlaktion, das zu tun. Die Frage, die ich trotzdem jetzt aufsatteln möchte, ist das nicht aus der heutigen Sicht doch auch wieder Ausdruck für einen Geist dieser Zeit, in der man einfach sich dieser Sehnsucht nach dem Wiederherstellen, nach dem Heilen, nach diesen Symbolen nicht entziehen konnte? Müsste man nicht den Aufbau auch unter Denkmalschutz stellen?
Natürlich, das würde ich sagen. Die Frage stellt sich eigentlich gar nicht, Herr
Bode. Und beim Stadtschloss?
Es ist nicht das Stadtschloss, es ist das Humboldt-Forum. Also ich spreche auch nie vom Stadtschloss, sondern vom Humboldt-Forum. Und das ist, würde ich sagen, eine Frage dann in 30 Jahren oder in 20 Jahren, wie damit umgegangen wird. Natürlich, ja, es ist mit Sicherheit von der Gesamtdimension ist es ein Baudenkmal, ja, ohne Zweifel. Ja, auch wenn ich sagen würde, bedauerlicherweise ist der Palast der Republik verschwunden und das, was dazugehörte, nämlich das Außenministerium der DDR, da war ein neuer Platz, eine neue Situation geschaffen worden und das war wirklich absolut politisch gewollt, diese Spuren der DDR wegzukriegen. Und das ist für den Westen eine Hypothek, denke ich, gegenüber dem Osten, die nicht hätte passieren dürfen.
Jetzt würde ich gerne noch mal auf die Frage des Nationalismus im 19. Jahrhundert zurückgehen. Wir haben also gesehen, diese Wiederaufbauprojekte, Weiterbauprojekte, die wir gehandelt haben, sind sehr verbunden mit der Idee, mit einer Idee des Nationalismus, die natürlich damals nicht so ausgestaltet war wie der Nationalismus, mit dem wir heute zu kämpfen haben, aber der trotzdem eine Bezugsgröße ist, mit der wir uns heute auch nicht mehr einfach identifizieren können. Meine Frage ist, wie gehen wir denn in der heutigen Nutzung und auch in der Präsentation einer solchen Bausubstanz damit um? Es ist ja oft gar nicht leicht zu erkennen, was ist gotisch, was ist neugotisch, wenn es dieselben Pläne waren. Sie haben es vorhin gesagt, man sieht den Unterschied nicht. Müsste man nicht trotzdem, wenn man die Geschichte der Bauten sichtbar machen will, in irgendeiner Form sicherstellen, dass das eben auch gelesen wird als Ausdruck dieser Zeit und vielleicht dann auch eine Distanzierung ermöglicht?
Distanzierung ist, würde ich sagen, überhaupt nicht notwendig, wenn ich das gleich sagen darf, weil die Neugotik als ein inzwischen völlig anerkannter Stil vorhanden ist und gesehen wird. Und wenn man den Dom erklärt, wird man immer sozusagen die verschiedenen Fotos zeigen und sagen, und das ist im 19. Jahrhundert entstanden und die Westfassade ist nach dem Riss gebaut worden. Die Abweichungen sind natürlich irgendwo dokumentiert und minimal. Aber die Querhausfassaden sind eben original Neugotik. Also da ist überhaupt gar kein Problem.
Ja, jetzt nicht von der Stilfrage, sondern einfach von den Inhalten, die dahinter stehen.
Nein, ich würde sagen, da ist kein Unterschied in den Inhalten. Niemand spricht heute mehr vom Kölner Dom als Nationaldenkmal. Das ist Geschichte.
Ja. Der Kölner Dom ist heute sozusagen der Dom der Kölner. Also das, was, als ich nach Köln kam, ich bin ja keine Kölnerin, am meisten wirklich fasziniert hat, ist die totale Identifikation der Bevölkerung mit dieser Kirche. Kenne ich von keinem anderen Ort her in dieser, und ganz egal, ob die in der Türkei geboren sind oder das ist unser Dom. Und dieses unser Dom ist wirklich sozusagen so etwas Kölnisches. Und wenn Sie wollen, ist der Nationalgedanke irgendwie auf den Köln-Gedanke übergeschult. Man muss aber auch sagen, dass dieser Nationalismus des frühen 19. Jahrhunderts etwas ganz anderes war. Man muss sich ja klar machen, das waren viele deutsche Staaten, die sozusagen geistliche und weltliche und mit Grenzen ohne Ende. Und das sozusagen der Nationalismus war ja der Wunsch, jetzt legt doch endlich diese Grenzen nieder. Das hat mit gesamtdeutscher Großmut oder gar nichts zu tun. Denn die Nationalisten dieser Zeit waren die Progressiven und nicht die sozusagen Deutschtümmel. Denn man muss das wirklich unterscheiden, auch wenn das in der Diktion manchmal nicht so rauskommt. Der Geist dahinter war doch ein ganz anderer.
Ich wollte noch eine ganz kleine Bemerkung machen zum Unterschied zwischen dem Nationalismus in Preußen und dem in Bayern. Bayern hatte natürlich nicht wie Preußen diese Abneigung gegen die Franzosen. Denn die Franzosen, Napoleon, hat Bayern das Königreich beschert. Ja? Der bayerische König ist einer von Napoleons Gnaden, so wie der württembergische. Und man hat alles verurteilt, sozusagen von den Franzosen nach 1813 oder auch nach 1815, Wiener Kongress, aber an der Königswürde hat man also doch ganz gerne festgehalten. Also das ist schon so ein ganz kleiner Unterschied, sodass also das Nationaldenkmal der Befreiungskriege nicht eine primär bayerische Angelegenheit gewesen ist, württembergisch auch nicht, obwohl die haben ja auch gespendet dazu. Und noch eine kleine Bemerkung zu Friedrich Wilhelm III., weil das ja auch angesprochen wurde, die Sammlung Boissarée ist in München. Friedrich Wilhelm III. War ausgesprochen knausrig, ja, und hat eben verzichtet auf den Ankauf der Sammlung Boissarée, wobei auch leider Goethe ein Gutachten gemacht hat, in dem er sich nicht sehr dafür ausgesprochen hat. Sodass also dann Ludwig I. wirklich diese Chance ergreifen konnte. Also angeboten war es Preußen und es sollte ja auch in Köln bleiben und ist natürlich ein ewiger Stachel im Fleisch in Köln, dass die wichtigen Kölner Tafelbilder in München sind. Das tut sowas von weh in Köln. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Sie sind da gut aufgehoben, ganz prima. Aber es tut schon sehr weh.
Vielen Dank. Frau von Möllendorf, Herr Titscheid, Sie haben jetzt länger nichts gesagt. Möchten Sie zum dem, was bisher gesagt wurde, noch was kommentieren? Sonst würde ich die Fragen in den Saal hinein öffnen. Bitte sehr.
Zur Frage der Haltung von Bayern gegenüber Frankreich muss man allerdings in Rechnung stellen, dass es ein Riesenunterschied ist zwischen den einzelnen Repräsentanten. Für Ludwig I. war Frankreich ein Erzfeind, obwohl er selbst in Straßburg geboren ist. Und er hat größte Differenzen mit seinem Vater gehabt. Und der größte Vorwurf war, dass er gesagt hat, du verdankst ja deine Krone dem Napoleon. Das war für ihn das schlimmste Verdikt, was er seinem Vater antun konnte. Und
aber er hat sie gern behalten, nicht?
Ja, aber nolens, volens.
Bitte, Frau von Möllendorf.
In Frankreich ist die Frage dessen, woher kommt die Gotik, spielt halt gar keine Rolle, weil in Frankreich entscheidet sich das an dem jeweiligen Objekt. Also es ist die Geschichte, die an diesem Ort und in dieser Kirche stattgefunden hat, die eine Rolle spielt. Und damit sind die sozusagen übergotisch, sag ich mal. Also die Frage, wo die Gotik tatsächlich herkommt, spielt halt dadurch, dass sie von vornherein davon ausging, dass sie ja sowieso nicht französisch ist, spielt sie halt einfach gar keine Rolle. Und damit ist sie aber, glaube ich, auch unbehafteter, wenn es darum geht, quasi diese Denkmäler nationalistisch zu vereinnahmen. Sondern es ist quasi das Lokale, was da im Vordergrund steht.
Dann frage ich mal gerade, ob es Fragen im Saal gibt. Ich würde das mit dem Mikrofon gerne herumgehen oder Sie nehmen das. Bitte sehr, eine Meldung sehe ich schon gleich hier vorne. Warten Sie kurz, bis das Mikro da ist.
Ich bewege mich sehr viel in Tschechien, aus familiären Gründen und weil ich mich für Kultur interessiere. Wir haben jetzt sehr viel über Frankreich gesprochen, denn die Ansicht habe ich auch immer geteilt, dass die Gotik ursprünglich aus Frankreich kommt, wenn man Reims, Chartres, diese tollen Kathedralen sieht. Aber wie ist da der Wenzelsdom zum Beispiel, oder der Veitsdom einzuordnen, auf dem Ratschin oder in Brünn, Peter- und Paulskirche oder in Olmütz? Und neugotisch kenne ich zum Beispiel den neuen Dom in Linz, der ist ja sehr jung, aber neugotisch. Aber mich würde interessieren, der Veitsdom ist ja auch schon sehr früh entstanden, im 13., 14. Jahrhundert. Peter Pahler wird da als einer der Architekten und Matthias von Arad erwähnt. Wie ist das hier geschichtlich einzuordnen?
Das war eben Kaiser Karl IV., der den Schwerpunkt seiner Regierung nach Prag verlegte und deshalb auch eine richtige und dort das Bistum gründete und für dieses neue politische, religiöse Schwerpunkt im Osten auch eine richtige Kathedrale wollte und deshalb den Veitsdom sozusagen gründete. Das ist ganz eng an den Kaiser Karl IV. Gebunden. Aber auch der Veitsdom ist ja erst im 19. Jahrhundert dann fertig geworden. Ganz parallele Geschichte, weil er auch so großartig angeregt hat. Und nach dem Karl IV. War Prag ja nicht mehr so ein Mittelpunkt. Aber der Hintergrund ist ganz genau dasselbe. Ein Kaiser, der mit einer Kathedrale etwas betonen wollte, etwas gründen wolle. Karl IV. Wurde ja in Frankreich erzogen. Insofern war das ganz klar, auch wenn er seine Baumeister dann nicht aus Frankreich, das heißt den ersten schon, aber dann die weiteren Peter Paller eben aus dem Deutschen Reich holt, was wiederum parallel auch mit seiner Ausrichtung seiner Politik zu tun hat. Aber das jetzt auszuführen, wäre zu kompliziert. Aber es ist durchaus auch hier eine Mischung Politik und Religion.
Weitere Fragen bitte. Herr Walser, hinter Ihnen.
Es gab vorher eine Aussage, dass am Kölner Dom überlegt war, das Strebelwerk wegzulassen. Also bei der Ausgestaltung im 19. Jahrhundert. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig, weil das Strebelwerk ist ja aus statischen Gründen unbedingt erforderlich für jetzt dieses gotische Bauwerk.
Bei Schinkel sind große Zuganker im Inneren. Also er hat sozusagen als Ersatz der Strebewerk einfach Zuganker im Innenraum eingefügt, die dieses statisch ersetzen hätten sollen.
Das wäre natürlich ein sichtbarer, freier Umgang mit Gotik-Zitaten gewesen, eingebettet in eine erkennbar moderne Architektur.
Das hat Herr Frau Kier gerade erklärt, das ästhetisch sozusagen klassizistische. Ich habe jetzt nur das Statische erklärt, die Zuganker, die das Strebewerk ersetzen.
Bitte sehr, gerne.
Ja, ich hätte zwei Fragen. Die eine geht in die statische Richtung. Sie hatten gesprochen, dass Überlegungen waren, aus Gusseisen die Türme zu gestalten, der Viollet-le-Duc das nicht gemacht hat. Deswegen ist ja dann alles auch so wahnsinnig gebrannt, vermute ich. Ist dieses Gusseisen vom Gewicht nicht dann viel schwerer und hat es auch statische Gründe, dass es nicht gemacht hat? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage betrifft Regensburg. Ich habe in der Landesausstellung mitbekommen, dass der Ludwig I. alles akribisch dokumentiert und aufgeschrieben hat. Und mich würde interessieren, ob es da Quellen gibt, was er selber sich so gedacht hat mit dieser Finanzierung und diesem Weitertreiben der Vollendung des Regensburger Doms.
Genau, ich fange mal mit der Antwort für Viollet-le-Duc an. Also Viollet-le-Duc war ein großer Fan von Eisenkonstruktionen und hat da unglaubliches Potenzial gesehen. Er fand es aber für ein historisches Gebäude für unangemessen aufgrund des Materials. Also es ging ihm ausschließlich einfach darum, dass ein modernes Material nicht mit einem mittelalterlichen Bau verbauen wollte. Ansonsten hatte er mit dem Eisen überhaupt gar kein Problem. Wenn wir jetzt darüber reden, einen Dachstuhl aus Eisen zu bauen, also zum Beispiel jetzt im Wiederaufbau war das durchaus Teil der Diskussion, den abgebrannten Dachstuhl mit einer Stahlkonstruktion zu ersetzen. Und da ist es so, dass Stahl zu leicht ist. Also sie hätten statische Probleme bekommen, wenn wir einen Stahldachstuhl auf Notre-Dame draufgesetzt hätten, weil dann die Strebearme oder die Strebepfeiler, die von außen ja die Wand wieder reindrücken, quasi auf Dauer auch wirklich reingedrückt hätten, weil der Schub nach draußen fehlt. Also es ist ein sehr, sehr ausgeglichenes System von sich wieder aufhebenden Schüben. Und man hat auch kurz darüber diskutiert, ob man das mit entsprechenden Betonankern oben auf dem Mauerring halt dann einfach noch schwerer machen könnte. Unterm Strich hat man das einfach gelassen. Der Punkt ist der, das ist etwas, was ich von meinem Kollegen Thomas Eising gelernt habe, dass ein Stahldachstuhl leichter brennt als ein Holzdachstuhl, wenn man das Holz richtig bearbeitet. Das ist das Spannende. Wenn Sie Holz sägen, brennt das wie Zunder, aber wenn Sie es beilen, verletzen Sie die Faser des Holzes nicht. Und damit kann das zwar von außen ankokeln, aber es würde nicht richtig quasi in Brand geraten. Also ist ein Holzdachstuhl sowohl statisch als auch brandschutztechnisch besser, solange man das Holz richtig bearbeitet.
Sehr, sehr spannend.
Jetzt kommt Ludwig I. Ob er aufgeschrieben hat, was er sich gedacht hat.
Da kann ich nur sagen, ich habe so viele Schriften im Zusammenhang mit der Vorbereitung dieses Kongresses in Archiven gefunden, von denen die meisten meiner Ansicht nach noch unpubliziert sind, zum Beispiel die Korrespondenz zwischen Ludwig und Denzinger, der ja dann von Regensburg aus weitergereicht wurde nach Frankfurt, wo er den Frankfurter Dom auch nachhaltig modernisiert und verändert hat. Er hat ihn, glaube ich, um 90 Grad gedreht und hat ihm einen anständigen Turm verliehen, damit der auch die Stadtsilhouette beherrschen kann. Also Denzinger ist ein hochinteressanter Mann und er hat bis heute gar keine Monographie erfahren. Und wie gesagt, es gibt eine Menge Korrespondenzen, die man erstmal transkribieren muss und vielleicht kommt da etwas heraus. Jedenfalls das, was ich nur so überflogen habe, verrät viel Persönliches. Und das Hauptmaterial wartet in München im Bayerischen Hauptstaatsarchiv. Das sind die Akten des Inneren der bayerischen Regierung. Da bin ich überhaupt noch nicht vorgedrungen. Da frage ich, was überhaupt da eventuell vorhanden ist. Also ist noch unbekannt. Und weil das Schlagwort der Ausstellung in Regensburg im Haus der Bayerischen Geschichte gefallen ist, aus der Sicht der Kultur und insbesondere Kunstgeschichte ein totaler Flop. Und ich bin froh, dass die Frankfurter Allgemeine das auch gemerkt hat. Ich habe mehrfach Führungen da gemacht. Da erfahren Sie, dass Ludwig ein Frauenheld war und ein Technikfreak. Das war alles. Und wenn Sie in die Ausstellung reingegangen sind, haben Sie eine riesen Vergrößerung gesehen vom Schädel Ludwigs mit KI generiert. Das sind momentan hier die Kennzeichen von Fortschritt. Also wissenschaftlich erbringt das 0,0. Ich war absolut empört.
Entschuldigung, von Marita Kraus, die Tagebücher von Ludwig sehr ausgewertet hat. Vielleicht finden Sie da was.
Der Name Denzinger fällt bei Frau Kraus kein einziges Mal.
Mhm. Ich habe es nicht geschrieben.
Nee. Aber wir sagen es ihr. Jetzt sehe ich noch eine Meldung und dann würde ich die Rednerliste auch beschließen. Zwei Meldungen, vielleicht holen wir beide Fragen ein, Herr Walser. Dann kann man noch mal in der Runde antworten.
Eine Frage speziell an Sie, Frau Schock-Werner. Und zwar, Sie hatten ja herausgestellt, dass gerade das Kulturenprogramm im Dom der Klerus mitgesprochen hat, wie Strukturen auszusehen haben. Die Projekteigenschaft oder Führerschaft lag ja bei den Preußen, bei den Protestanten. Können Sie bitte das nochmal herausschälen, an welcher Stelle die Zusammenarbeit oder Gegnerschaft eigentlich zu spüren ist? Oder wie muss man sich das nochmal vorstellen? Wie kann so ein Bau gelingen und 1880 quasi dann eingeweiht werden, wenn es doch zwei völlig divergierende kirchliche Ausrichtungen waren oder Religionen? Mhm.
Wir hören noch die letzte Frage und dann antworten wir gemeinsam.
Ja, Frau Dr. Müllendorf hat ja erwähnt bei dem Rotterdam-Vortrag, dass Gott sei Dank die Kathedrale digitalisiert war. Sind nun alle wichtigen Kirchen Deutschlands, Europas auch digitalisiert? Nicht für solche Vorfälle, aber um es zu haben.
Also es gab natürlich sozusagen die preußische Bauverwaltung, die den Dom erbaut hat, die Träger der Dombauhütte war, die auch den Bildhauer, in dem Fall Peter Fuchs, bezahlt hat. Aber es gab sozusagen die Verabredung, dass inhaltlich doch die Geistlichkeit zuständig war. Also das Fensterprogramm war Bosseré und die groben Geistlichen, die festgestellt haben, wo welcher Heilige ist. Und das galt auch für dieses riesenhafte Kulturenprogramm, wo man wirklich nun den letzten deutschen Heiligen auch noch ausgegraben hat, weil man einfach so viel brauchte. Und es gab eben diese durchaus sozusagen anpasserische Beurteilung. Also erstens, der Fuchs macht einen Entwurf. Dann kommt zuerst die preußische Verwaltung und sagt, dieser Entwurf passt zum Dom weiter. Und dann kommt die Geistlichkeit, kontrolliert den Entwurf und sagt, nee, Karl der Große braucht breitere Schultern, also mach ihm breitere Schultern, dass er auch wie ein deutscher Herrscher aussieht. Also es gab diese durchaus Zweiteilung, die aber ganz offenbar gut funktioniert hat. Denn vielleicht, wir haben jetzt gerade in 5 Jahren der Dachstuhl von Notre Dame fertig, aber in nicht mal 40 Jahren diesen Kölner Dom zu vollenden, in dieses riesenhafte Bauwerk in dieser Perfektion, das war auch eine ungeheure Leistung. Das muss man sich wirklich mal klar machen, denn die Perfektion geht bis auf die Spitze hinauf. Nicht, also wenn man schon, aber die inhaltlich sozusagen durfte die Geistlichkeit, aber die Organisation war staatlich.
Zu den Scans. Sie haben gerade eben schon gleich dazwischen gerufen, das würden wir uns wünschen. Das ist tatsächlich so, wir sind ganz weit davon entfernt, irgendwie Kirchenbauten zu scannen. Ich würde sagen, nicht mal die wichtigsten sind gescannt. Es ist eine relativ neue Technologie. Es ist eine, die extrem teure Technik erfordert, extrem gute Hochleistungscomputer. Das können die Denkmalpflegebehörden in der Form gar nicht leisten, wenn man betrachtet, wie sie finanziell ausgestattet sind. Wir haben in Bamberg die besondere, also das kommt immer mehr und das setzt sich immer mehr durch. Es ist aber eine relativ neue Technik, die einfach so ein bisschen ihre Zeit braucht. Und wir haben in Bamberg mit dem Kompetenzzentrum für Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologie eine relativ einmalige Situation, dass wir halt Denkmalwissenschaftler, Bauforscher, Restauratoren, die Kunsthistoriker und vor allen Dingen relativ neu den Lehrstuhl für Denkmaltechnologie oder digitale Denkmaltechnologie haben. Das heißt, wir haben sozusagen die Ausstattung. Und dass wir Notre Dame, die Scans von Notre Dame hatten, ist ehrlich gesagt purer Zufall. Wenn es dieses Forschungsprojekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert nicht gegeben hätte, was die Erforschung oder auch das Scannen der Kirchenportale von den 6 Kirchen, die in diesem Projekt behandelt worden wären, finanziert hätte, dann hätten wir diese Scans auch nicht gehabt. Also es ist ein purer Zufall, dass diese Scans da waren und in dem Sinne ein sehr glücklicher Zufall, dass wir Material zur Verfügung stellen konnten, was dann entsprechend genutzt werden konnte.
Wir sind sogar noch einen Schritt zurück in Köln. Ich bin auch sozusagen im Kirchenvorstand von St. Aposteln und diese Gemeinde hat unter ihrer Betreuung 5 Kirchen romanischer Art hauptsächlich. Und als ich angeregt habe, weil ich festgestellt habe, das gibt's gehen, dass wir wenigstens, falls mal was passiert, Bauaufnahmen dieser 5 Kirchen in der Verwaltung haben, wurde das abgelehnt, das sei zu aufwendig und zu teuer, was ich ein Skandal finde. Von Scannen wollen wir gar nicht reden. Ich rede von ganz normalen Bauaufnahmen.
Dankeschön. Ich habe mir eigentlich eine Schlussfrage vorgenommen, nochmal für alle 4, aber das darf dann wirklich nur 30 Sekunden pro Person sein. Meine Frage wäre nämlich, wir gehen doch gleich rüber. Und ich weiß noch, dass mir im Studium tatsächlich der Blick geschärft wurde. Man hält Dinge für gotisch und eigentlich ist das allermeiste 19. Jahrhundert. 80% der Außenhaut, die Malereien. Können Sie uns einfach für Besichtigungen solcher Kirchen irgendeine Faustregel, einen Kniff mitgeben? Wie lese ich das? Woran erkenne ich eigentlich Neugotik im Unterschied zur alten Gotik? Da wäre ich dankbar für ein paar Tipps und Tricks, die wir einfach gleich mit in die Kirche nehmen können. Bitte sehr.
Die Neugotik entwickelt sich aus dem Klassizismus und ist daher in allen Einzelheiten sehr viel regelmäßiger und sehr viel schneller sozusagen sachlicher abzulesen als die mittelalterliche Gotik.
Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Man sieht es wirklich nicht immer. Je besser sozusagen die Architekten waren, desto schlechter sieht man es. Aber es ist tatsächlich zu große Regelmäßigkeit. Das macht verdächtig. Und dann ist es wahrscheinlich doch neugotisch.
Ich würde sagen, wenn es zu glatt gearbeitet und zu hübsch aussieht, dann ist es neugotisch.
Ich finde die Frage wichtig, weil sie mich schon als Kind auf die Palme gebracht hat, wenn meine Eltern gesagt haben, das ist neugotisch und das ist mittelalterlich. Und ich wollte das auch immer wissen. Und dann bin ich nach Mainz gekommen, habe in Mainz Kunstgeschichte studiert bei Fritz Ahrens, der ein sehr lockeres Mundwerk hatte. Und der hat bei einem Kunsthistoriker-Kongress, wo die Koryphäen des Faches sich im Mainzer Dom versammelt haben und sich vor Wissenschaftlichkeit fast geplatzt sind, dann blieb er vor einem Altar stehen und ein Flügelaltar und hat gesagt, es gäbe in der Kunstgeschichte Attributionisten. Da wäre doch jetzt tatsächlich jemand aus dem Rheinland gekommen und hätte die Flügel dieses Altars für Mittelalter erklärt. Obwohl mir ihm gesagt habe, Bursch, lass die Finger davon, das Zeug ist 19.
Also vielen, vielen Dank, nicht nur für diese Tipps und Tricks, sondern für die vielen, vielen Stunden, die wir jetzt seit heute Morgen um 9 hier versammelt waren. Ich nehme ganz, ganz viel mit nach Hause, aber auch große Lust, an vielen Themen dran zu bleiben und jetzt noch die Aufträge mitzunehmen, die Sie uns zugespielt haben. Vielen, vielen Dank auch Ihnen fürs Herkommen und für die Geduld und ich wünsche uns allen noch viel Spaß jetzt drüben im Dom. Ich danke noch einmal den Kooperationspartnern. Und dann sage ich, wir sehen uns in 10 Minuten drüben in der Kirche, aber ich werde mich nicht mehr von allen von Ihnen einzeln verabschieden können. Insofern an dieser Stelle auch schon mal tschüss, kommen Sie gut nach Haus und kommen Sie wieder, sei es das nächste Mal zur Kooperation nach Regensburg oder auch mal zu uns nach München. Dankeschön. Danke sehr. Toll war's. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.